Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon McGee. Ins Deutsche übertragen von Kai-Uwe Wolczak.
Ich freue mich, dass Sie durch die Bibel wieder eingeschaltet haben. Herzlich willkommen zu dieser Ausgabe, in deren Mittelpunkt zwei Kapitel aus dem 5. Buch Mose stehen. Und zwar die Kapitel 15 und 16. Immer wieder muss man sich in Erinnerung rufen, in welcher Situation sich die Israeliten befinden, als Mose sie zusammenruft und mehrere schwergewichtige Ansprachen hält. Sie stehen kurz davor, auf Gottes Anweisung hin, das verheißene Land Kanaan in Besitz zu nehmen. Und sie blicken dabei zurück auf das Versagen der Väter- und Großvätergeneration. Die hatte sich nämlich geweigert, in Kanaan einzumarschieren, weil ihnen die dort lebenden Völker Angst einjagten. Daraufhin hatte Gott die Zeit der Wüstenwanderung auf unglaubliche 40 Jahre verlängert. Wenn man das 2. und 3. Buch Mose einigermaßen gut kennt, dann wird einem manches im 5. Buch Mose irgendwie bekannt vorkommen. Kein Wunder, denn hier wird wiedergegeben, was Mose der inzwischen nachgewachsenen Generation der Israeliten mit auf den Weg geben möchte. Neben den 10 Geboten, die bereits in Kapitel 5 wiederholt wurden, tauchen immer wieder auch andere Gesetze und Anweisungen auf. Gesetze und Anweisungen, die nach der Landnahme Kanaans wichtig sein werden, um ein stabiles Gemeinwesen gründen zu können. Ein Gemeinwesen, an dessen Spitze kein König oder Präsident steht, sondern Gott persönlich. Eine Trennung zwischen Politik und Religion, wie sie heutzutage von den meisten modernen Staaten zu Recht gefordert wird, war damals für das Volk Israel nicht vorgesehen. Aber manche Gesetze, die vor mehr als 3000 Jahren eingeführt wurden, sind auch heute noch beispielgebend. Und zwar, weil sie nicht nur das Wohl des ganzen Volkes im Blick haben, sondern auch den einzelnen Menschen und seine Bedürfnisse. Heute würde man das wohl als Sozialgesetzgebung bezeichnen. Doch während in den heutigen Gesetzen allein der Mensch der Dreh- und Angelpunkt ist, spielt in den alttestamentlichen Gesetzen auch die Beziehung zwischen Gott und Mensch eine Rolle. Ja, letztlich sind alle Gesetze ein Ausdruck der Liebe und Fürsorge Gottes. Wenden wir uns nun dem Anfang von Kapitel 15 zu. In den Versen 1 und 2 heißt es dort, alle 7 Jahre sollst du ein Erlassjahr halten. So aber soll's zugehen mit dem Erlassjahr. Wenn einer seinem Nächsten etwas geborgt hat, der soll's ihm erlassen und soll's nicht eintreiben von seinem Nächsten oder von seinem Bruder. Denn man hat ein Erlassjahr ausgerufen dem Herrn. Dass landwirtschaftlich genutzte Flächen alle 7 Jahre ungenutzt bleiben sollten, diese Vorschrift hatten die Israeliten wahrscheinlich schon verinnerlicht. Aber alle 7 Jahre demjenigen, der einem etwas schuldig ist, einfach so sämtliche Schulden zu erlassen, das dürfte manchem Israeliten ganz schön auf den Magen geschlagen haben. Manche Geschäftsmodelle, die schon seit Urzeiten praktiziert wurden, funktionierten einfach nicht, wenn man alle 7 Jahre auf die Eintreibung von Zinsen und Schulden verzichten musste. Auf der anderen Seite denke ich an manch arme Schlucker, die sich aus einer Notsituation heraus verschuldet hatten und die ohne das Erlassjahr ihr Lebtag nicht mehr froh geworden wären. Das Erlassjahr diente dem Ausgleich zwischen Arm und Reich. Die Armen profitierten davon, die Reichen mussten ihnen etwas abgeben. Würde man heutzutage staatlich verordnet ein Erlassjahr einführen, was meinen Sie, würde das funktionieren? Ich behaupte, nein, sondern es würde ein Chaos sondergleichen ausbrechen. Warum noch arbeiten gehen, so würden sich viele fragen, wenn ich Schulden in Hülle und Fülle machen kann und nach ein paar Jahren nichts zurückzahlen muss. Der entscheidende Punkt, warum ein Erlassjahr normalerweise nicht funktioniert, ist die Tatsache, dass alle Menschen Sünder sind. Ein Angebot wie das Erlassjahr würde heute viele Menschen völlig überfordern, weil sie aus lauter Gier leichtfertig Schulden machen würden. Nun waren die Menschen im alten Israel wahrhaftig nicht ohne Sünde. Aber weil Gott an der Spitze stand und seine Gesetze für alle verbindlich waren, konnte die Idee von einem Erlassjahr tatsächlich umgesetzt werden. Das Erlassjahr diente dazu, arme Menschen zu unterstützen und sie davor zu bewahren, am Leben zu verzweifeln. Extreme Armut und extremen Reichtum sollte es im Volk Israel nicht geben. Ich komme zu Vers 3 in unserem Bibeltext. Im Hinblick auf das Erlassjahr wird hier eine Ausnahme genannt. Sie lautet: Von einem Ausländer darfst du es eintreiben, aber dem, der dein Bruder ist, sollst du es erlassen. Wahrscheinlich aus den bereits genannten Gründen waren die Israeliten nur den eigenen Volksgenossen gegenüber verpflichtet, alle 7 Jahre ein Erlassjahr zu begehen. Weil die Israeliten beispielsweise auch den 10 Geboten gehorchen sollten, die eine Übervorteilung des Nächsten untersagten, gab es auch einen gewissen Schutz gegen den Missbrauch des Schuldenerlasses. Das scheint mir wichtig zu sein, denn sonst hätte man die Regelungen rund um das Erlassjahr nicht lange durchhalten können. Die beiden folgenden Verse in unserem Bibeltext verbinden den Gehorsam, der von dem Volk Israel gefordert wird, mit einer wunderbaren Verheißung. In den Versen 4 und 5 ist zu lesen: Es sollte überhaupt kein Armer unter euch sein, denn der Herr wird dich segnen in dem Lande, das dir der Herr, dein Gott, zum Erbe geben wird, wenn du nur der Stimme des Herrn, deines Gottes, gehorchst und alle diese Gebote hältst, die ich dir heute gebiete, dass du danach tust. Was für eine herrliche Vision, die Mose hier im Auftrag Gottes den Israeliten vor Augen malt. Wenn heute jemand mit offenen Augen auf Weltreise geht, wird er in den großen Metropolen dieser Welt genau das Gegenteil zu sehen bekommen. Da gibt es Elendsviertel, in denen kaum ein menschenwürdiges Leben möglich ist. Und nur wenige Kilometer davon entfernt stehen gut geschützt die Luxusvillen der Reichen. Die Ursache für solche extremen Verhältnisse liegt meines Erachtens in der Sündhaftigkeit des Menschen begründet. Ich spreche absichtlich nicht von der sündigen Habgier der Reichen. Natürlich gibt es die auch, aber das grundlegende Problem ist das Sündigsein eines jeden Menschen. Wenn sich der Mensch nicht grundsätzlich gegen Gott auflehnen, sondern seine Gebote halten würde, dann gäbe es vermutlich nirgendwo auf der Welt ein so bedrückendes Wohlstandsgefälle zwischen Arm und Reich. Nun haben wohlmeinende Menschen in aller Welt einiges ausprobiert, um für ein bisschen mehr Gerechtigkeit zu sorgen. Und die Erfolge will ich gar nicht kleinreden. Doch ausgerechnet diejenigen, die für ein großes Maß an Gerechtigkeit sorgen wollten, sind, aus meiner Sicht jedenfalls, kläglich gescheitert. Weder der Kommunismus noch der Kapitalismus in allen ihren Spielarten konnten das Paradies auf Erden schaffen. Und mancher Versuch endete sogar damit, dass Menschen unterdrückt und verfolgt wurden. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das Erlassjahr, wie es von den Israeliten gehandhabt werden sollte, kein Modell ist, das man ohne weiteres auf andere Völker und Staaten übertragen kann. Zwar kann ein Schuldenerlass, das ein Land einem anderen gewährt, in bestimmten Fällen eine Hilfe sein. Aber dass wirklich jeder seinem Nächsten die Schulden erlässt, und zwar nicht einmalig, sondern regelmäßig alle 7 Jahre, das wird nicht funktionieren ohne eine enge Bindung an Gott. Tja, das liebe Geld und die persönliche Bindung an Gott. Ich könnte jedes Mal heulen, wenn beispielsweise in den Medien darüber berichtet wird, dass ein Mitarbeiter einer Hilfsorganisation Spendengelder veruntreut haben soll. Der Vertrauensverlust unter den Spendern wiegt dann meist schwerer als der eigentliche Schaden, der durch diesen einen Mitarbeiter verursacht wurde. Ein solcher Fall zeigt aber im Grunde, dass die Hilfsbereitschaft vieler Menschen bereits durch die Sünde eines Einzelnen zu Fall gebracht werden kann. Das ist auch der Grund dafür, warum Gott in den vorgelesenen Versen 4 und 5 so deutlich darauf hinweist, dass der Gehorsam Gott gegenüber die Voraussetzung ist für das Funktionieren des Erlassjahres. Vers 6: Denn der Herr, dein Gott, wird dich segnen, wie er dir zugesagt hat. Dann wirst du vielen Völkern leihen, doch du wirst von niemandem borgen. Du wirst über viele Völker herrschen, doch über dich wird niemand herrschen. Das ist eine wirklich bemerkenswerte Prophezeiung, und manch einer wird sich beim Hören oder Lesen möglicherweise an die jüdische Bankiersfamilie Rothschild erinnert fühlen, die vermutlich schon über das Wohl und Wehe ganzer Volkswirtschaften mitentschieden hat. Du wirst vielen Völkern leihen. Dieser Satz trifft auf die Rothschilds ohne Zweifel zu. Trotzdem bin ich fest davon überzeugt, dass sich die Prophezeiung aus Vers 6, du wirst über viele Völker herrschen, doch über dich wird niemand herrschen, noch nicht erfüllt hat. Warum? Ganz einfach, weil die Bedingung dafür, die von Gott genannt wird, bis heute noch nicht in Erfüllung gegangen ist. Sprich, es fehlt schlichtweg der absolute Gehorsam Gott gegenüber. Ich komme nun zu den Versen 7 und 8. Im Auftrag Gottes spricht Mose zu dem Volk Israel, das sich um ihn versammelt hat: Wenn einer deiner Brüder arm ist in irgendeiner Stadt in deinem Lande, das der Herr dein Gott dir geben wird, so sollst du dein Herz nicht verhärten und deine Hand nicht zuhalten gegenüber deinem armen Bruder, sondern sollst sie ihm auftun und ihm leihen, so viel er Mangel hat. Auch wenn ich vorhin bemängelt habe, dass es dem Volk Israel seit jeher an Gehorsam mangelte, so ist die Freigebigkeit jedoch ein besonderes Charaktermerkmal vieler Juden. Vor längerer Zeit habe ich einen interessanten Artikel darüber gelesen, mit wie viel Geld der moderne Staat Israel nach seiner Gründung von Juden aus aller Welt unterstützt wurde. Eine große Verbundenheit, die bei vielen bis heute anhält, kam dadurch zum Ausdruck und hat denen Mut gemacht, die sich neu in Israel angesiedelt haben. In dem besagten Artikel wurden auch Zahlen genannt, wie viel Geld jahrzehntelang nach Israel geflossen ist, und ich habe still bei mir gedacht, eine solche Opferbereitschaft ist unter Christen nur selten zu finden. Freigebigkeit, das möchte ich an dieser Stelle ausdrücklich betonen, ist natürlich kein Mittel, um sich gewissermaßen einen Platz ganz eng am Herzen Gottes zu sichern, sondern umgekehrt. Wer Gott lieb hat, von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit all seiner Kraft, der wird auch seinen Brüdern und Schwestern Gutes tun. Zurück zu unserem Bibeltext. Ich lese Vers 9. Hüte dich, dass nicht in deinem Herzen ein arglistiger Gedanke aufsteige, dass du sprichst, es naht das siebente Jahr, das Erlassjahr, und dass du deinen armen Bruder nicht unfreundlich ansiehst und ihm nichts gibst, sonst wird er wieder dich zu dem Herrn rufen, und bei dir wird Sünde sein. Wie ich vorhin schon andeutete, es gibt verschiedene Modelle, mit denen man versuchen kann, Armut zu bekämpfen, aber oft scheitern sie an der Sündhaftigkeit des Menschen. Auch das Erlassjahr im Volk Israel war keine todsichere Methode, die allen anderen überlegen war. Davon zeugt der eben vorgelesene Bibeltext. Auch das von Gott eingerichtete Erlassjahr stand in der Gefahr, missbraucht zu werden. Deshalb die Ermahnung, einen armen Bruder zu unterstützen, auch wenn das nächste Erlassjahr unmittelbar bevorstand und somit der Geber mit einem Verlust rechnen musste. Weiter ab Vers 10. Sondern du sollst ihm geben, und dein Herz soll sich's nicht verdrießen lassen, dass du ihm gibst. Denn dafür wird dich der Herr, dein Gott, segnen in allen deinen Werken und in allem, was du unternimmst. Es werden alle Zeit Arme sein im Lande. Darum gebiete ich dir und sage, dass du deine Hand auftust deinem Bruder, der bedrängt und arm ist, in deinem Lande. Die Aussage von Vers 11, es werden alle Zeit Arme sein im Lande, steht in einem auffälligen Kontrast zu der Feststellung in Vers 4, es sollte überhaupt kein Armer unter euch sein. Offenbar rechnet Gott damit, dass der Idealzustand deshalb nicht eintritt, weil es dem Volk Israel an Gehorsam mangelt und viele Anweisungen gar nicht erst ausgeführt werden. Für Gott ist das jedoch kein Grund, seine Forderungen an sein Volk zurückzuschrauben. In unserem Bibeltext geht es nun ab Vers 12 um die Freilassung von Sklaven. In gewisser Weise soll es auch für sie eine Art Erlassjahr geben, in dem die Schuldverhältnisse auf null zurückgesetzt werden. Mose schärft den Israeliten ein, Wenn sich dein Bruder, ein Hebräer oder eine Hebräerin, dir verkauft, so soll er dir 6 Jahre dienen. Im 7. Jahr sollst du ihn als frei entlassen. Und wenn du ihn freigibst, sollst du ihn nicht mit leeren Händen von dir gehen lassen, sondern sollst ihm aufladen von deinen Schafen, von deiner Tenne, von deiner Kälter, so dass du gibst von dem, womit dich der Herr dein Gott gesegnet hat. Und sollst daran denken, dass du auch Knecht warst in Ägyptenland und der Herr dein Gott dich erlöst hat. Darum gebiete ich dir solches heute. Sicher ist Ihnen aufgefallen, dass in Vers 12 ausdrücklich von hebräischen Sklaven die Rede ist. Damit gemeint sind Israeliten, die wegen ihrer Armut keinen anderen Ausweg sahen, als sich selbst zu verkaufen, um eine Schuld begleichen zu können. Wirklich einzigartig ist die Regelung, dass sie nach Ableistung des Sklavendienstes mit allerlei Gaben beschenkt werden sollten, damit der Start in die neu gewonnene Freiheit auch gelingen konnte. Weiter ab Vers 16. Wird er, gemeint ist der Sklave, aber zu dir sprechen, ich will nicht fortgehen von dir, denn ich habe dich und dein Haus lieb, weil ihm wohl bei dir ist, so nimm einen Pfriemen und durchbohre ihm sein Ohr an dem Pfosten der Tür und lass ihn für immer dein Knecht sein. Mit deiner Magd sollst du ebenso tun. Im 2. Buch Mose, Kapitel 21, wurde bereits eine Situation beschrieben, die sich im alten Israel wohl des Öfteren ergeben hat. Da lernt ein hebräischer Sklave eine junge Frau kennen, die beim gleichen Herrn ihren Dienst ableistet. Die beiden lernen sich kennen und lieben und bekommen schließlich sogar Kinder. Doch dann kommt der Tag, an dem der Sklave seine Freiheit zurückbekommen soll. Für ihn ein Tag der Entscheidung. Entweder muss er Frau und Kinder zurücklassen, weil sie Eigentum seines Herrn sind, oder er bleibt bei seiner Frau und den Kindern und bleibt für immer ein Sklave. Ein Loch im Ohrläppchen soll diesen Entschluss für alle sichtbar dokumentieren. Dieser ganze Vorgang ist aus meiner Sicht ein wunderbares Bild dafür, wie Jesus Christus gehandelt hat, als er in Menschengestalt unter den Menschen lebte. Der Apostel Paulus schreibt im 2. Kapitel des Philipperbriefes: Jesus entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an, ward den Menschen gleich und der Erscheinung nach als Mensch erkannt. Er erniedrigte sich selbst und ward gehorsam bis zum Tode, ja, zum Tode am Kreuz. Wie ein Sklave im alten Israel, dessen Dienstzeit zu Ende gegangen ist, so hätte sich auch Jesus auf und davon machen können. Aber aus Liebe zu den Menschen, aus Liebe zu ihnen und zu mir, entschied er sich dafür, uns zu dienen. Er erniedrigte sich selbst, schreibt Paulus, und ward gehorsam bis zum Tode, ja, zum Tode am Kreuz. An diese einzigartige Liebe, mit der wir von Jesus geliebt werden, erinnert mich die alttestamentliche Anweisung, wonach ein hebräischer Sklave freiwillig aus lauter Liebe seinen Dienst fortsetzen konnte. Ich überspringe nun mal wieder einige Verse, die sich vom Inhalt her nicht besonders von ähnlichen Bibelstellen in den 5 Büchern Mose abheben. Und somit erreiche ich Kapitel 16. Da geht es zunächst um das Passafest. Es gehört neben dem Pfingst- oder Wochenfest und dem Laubhüttenfest zu den 3 jährlichen Hauptfesten. Das Passafest wurde und wird bis heute in Erinnerung daran gefeiert, wie Gott die Israeliten aus der ägyptischen Sklaverei befreit und zu seinem Volk gemacht hat. In den beiden ersten Versen von Kapitel 16 ist zu lesen: Achte auf den Monat Abib, dass du Passa hältst dem Herrn, deinem Gott. Denn im Monat Abib hat dich der Herr, dein Gott, bei Nacht aus Ägypten geführt. Und du sollst dem Herrn, deinem Gott, das Passa schlachten, Schafe und Rinder an der Stätte, die der Herr erwählen wird, dass sein Name da selbst wohne. Um die genaue Bedeutung des Passafestes zu verstehen, sollte man am besten im 2. Buch Mose, das Kapitel 12, aufschlagen. Die Israeliten wurden damals von den Ägyptern zu Sklavenarbeit gezwungen. Doch Gott hatte bereits Mose dazu bestimmt, sie aus Ägypten wegzuführen und sie nach Kanaan zu bringen. Der Herrscher von Ägypten, also der Pharao, wollte das jedoch verhindern. Deshalb ließ Gott 10 gewaltige Plagen über die Ägypter kommen. Die letzte bestand darin, dass alle Erstgeborenen unter den Menschen und dem Vieh getötet werden sollten. Für die Israeliten war es die letzte Nacht vor ihrer Befreiung, als das geschehen sollte. Und als Zeichen ihres Glaubens mussten sie das Blut eines Lammes an die Pfosten ihrer Haustüren streichen. Nur dort, wo in der entscheidenden Nacht dieses Zeichen zu finden war, wurden die Erstgeborenen verschont und blieben am Leben. Unter den Ägyptern gab es in dieser Nacht unzählige Todesfälle. Auch die Familie des Pharaos war betroffen, so dass er die Israeliten schließlich sogar aufforderte, das Land zu verlassen. An diese dramatischen Ereignisse erinnert das jährlich wiederkehrende Passafest. Und das Passalamm, das dann geschlachtet und verzehrt wird, erinnert daran, dass das Blut eines Lammes damals als Kennzeichen an die Türpfosten gestrichen wurde und gewissermaßen über Tod und Leben entschied. Im Neuen Testament wird das Passalamm deshalb auch als ein Bild für Jesus Christus und seinen Opfertod am Kreuz verwendet. So schreibt Paulus im 1. Korintherbrief: Auch wir haben ein Passalamm, das ist Christus, der geopfert ist. Nun wieder zurück zum 5. Buch Mose. Aus Kapitel 16 lese ich die Verse 5 bis 8. Dort heißt es in Bezug auf das jährliche Passafest: Du darfst nicht Passa schlachten in irgendeiner deiner Städte, die dir der Herr dein Gott gegeben hat, sondern an der Stätte, die der Herr dein Gott erwählen wird, dass sein Name daselbst wohne. Da sollst du das Passa schlachten am Abend, wenn die Sonne untergegangen ist, zu der Zeit, als du aus Ägypten zogst, und sollst es kochen und essen an der Stätte, die der Herr dein Gott erwählen wird, und sollst am Morgen umkehren und heimgehen in deine Wohnung. 6 Tage sollst du Ungesäuertes essen, und am 7. Tag ist Festversammlung für den Herrn deinen Gott, da sollst du keine Arbeit tun. Wieder einmal werden wir daran erinnert, dass Mose diese Anweisungen an die Israeliten weitergibt, noch bevor sie das Land Kanaan in Besitz genommen haben. Noch sind die Städte, Vers 5, die dir der Herr dein Gott gegeben hat, Zukunftsmusik. Ebenso wie der Ort, den sich Gott erwählen wird, dass sein Name daselbst wohne, nämlich Jerusalem. Dort werden sich künftig einmal im Jahr alle männlichen Israeliten versammeln, um gemeinsam das Passafest zu feiern. Häufig wird das Passafest übrigens auch das Fest der ungesäuerten Brote genannt, weil bei der überstürzten Flucht aus Ägypten keine Zeit geblieben war, um gesäuerten Brotteig zuzubereiten. Die Verse 9 bis 11 in unserem Bibeltext beschreiben das jüdische Pfingst- oder Wochenfest. Es gehört, wie schon erwähnt, ebenfalls zu den 3 jährlichen Hauptfesten. Mose beschreibt dieses Fest folgendermaßen: 7 Wochen sollst du zählen und damit anfangen, wenn man zuerst die Sichel an die Halme legt, und sollst das Wochenfest halten dem Herrn deinem Gott und eine freiwillige Gabe deiner Hand geben, je nachdem, wie dich der Herr dein Gott gesegnet hat. Und sollst fröhlich sein vor dem Herrn deinem Gott, du und dein Sohn, deine Tochter, dein Knecht, deine Magd und der Levit, der in deiner Stadt lebt, der Fremdling, die Waise und die Witwe, die in deiner Mitte sind, an der Stätte, die der Herr dein Gott erwählen wird, dass sein Name da wohne. 7 Wochen nach dem Passafest sollte also das Pfingst- oder Wochenfest gefeiert werden. 7 Wochen, das sind 49 Tage. Zählt man noch den darauffolgenden Sabbat dazu, so ergeben sich 50 Tage. Im christlichen Festkalender wird am 50. Tag des Osterfestkreises, also 49 Tage nach dem Ostersonntag, das Pfingstfest gefeiert, das christliche Pfingstfest wohlgemerkt. Das heißt, Christen haben schon früh entdeckt, dass manche Ereignisse aus dem Alten Testament so etwas wie ein Vorausbild waren, theologisch ausgedrückt ein Typos. Das jüdische Pfingst- oder Wochenfest ist seiner Bedeutung nach ein Erntefest. Im Mittelpunkt standen die ersten Früchte, die bei der beginnenden Ernte eingesammelt wurden und die als besonders hochwertige Früchte galten. Das dritte und letzte Hauptfest des Jahres war das Laubhüttenfest. Es erinnert an die Zeit der Wüstenwanderung, als die Israeliten in provisorischen Behausungen wohnten. Hören Sie dazu Vers 13 und den Anfang von Vers 14. Dort heißt es: Das Laubhüttenfest sollst du halten 7 Tage, wenn du eingesammelt hast von deiner Tenne und von deiner Kelter, und du sollst fröhlich sein an deinem Fest. Somit sind die 3 jährlichen Hauptfeste komplett dargestellt, und wir finden in den Versen 16 und 17 folgende Zusammenfassung. 3-mal im Jahr soll alles, was männlich ist in deiner Mitte, vor dem Herrn, deinem Gott, erscheinen an der Stätte, die der Herr erwählen wird, zum Fest der ungesäuerten Brote, zum Wochenfest und zum Laubhüttenfest. Sie sollen aber nicht mit leeren Händen vor dem Herrn erscheinen, sondern ein jeder mit dem, was er zu geben vermag, nach dem Segen, den dir der Herr, dein Gott, gegeben hat. Ein kurzer, aber wichtiger Abschnitt, ziemlich am Schluss von Kapitel 16, ist den Richtern und Amtleuten gewidmet, die zukünftig im Land Kanaan Streit schlichten und für Ruhe sorgen sollen. In Vers 18 heißt es: Richter und Amtleute sollst du dir bestellen in allen Toren deiner Stadt, die dir der Herr dein Gott geben wird, in jedem deiner Stämme, dass sie das Volk richten mit gerechtem Gericht. Um für gerechte Verhältnisse zu sorgen, brauchte man damals keine Prunkbauten, aber auch keine schmucklos eingerichteten Justizgebäude. Die Richter und Amtleute nahmen einfach Platz in den Stadttoren. Die Stadttore gehörten zu den belebtesten Orten in einer Stadt, weil jeder hier durch musste, sofern er eine Stadt betreten oder verlassen wollte, die durch eine Stadtmauer geschützt war. Gott lag es am Herzen, dass die Israeliten in Frieden miteinander leben konnten. Aber natürlich wusste er auch, dass es im Alltag immer wieder zu Meinungsverschiedenheiten und Streitereien kommen würde. Deshalb sollten diese Richter und Amtleute in den Stadttoren für ein möglichst friedliches Miteinander sorgen. Das war eine weitere Folge aus der Sendereihe Durch die Bibel. Ich bedanke mich für Ihr Interesse und hoffe, dass Sie auch beim nächsten Mal wieder einschalten. Bis dahin auf Wiederhören und Gottes Segen mit Ihnen.